ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Nur ein Messer zu konfiszieren, bringt im Großen und Ganzen nichts. Den jungen Leuten muss die Angst genommen werden, dass sie kein Messer brauchen, um sich zu schützen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London-Korrespondenten. Heute mit Valerie Krall.
Good morning.
Mit Konstanze Nastarowitz, die uns als Urlaubsvertretung verstärkt. Hallo Konstanze. Und mit mir, Imke Köhler. In den Medien gab es in Großbritannien in den letzten Tagen vor allem ein Thema, das Budget. Finanzminister Jeremy Hunt hat den Haushalt vorgestellt. Und es wurde schon Tage vorher darüber spekuliert, was er ankündigen würde und welche Entlastungen es womöglich geben könnte. Tatsächlich gibt es nun Entlastungen, unterm Strich allerdings nur für bestimmte Einkommensgruppen und die Besteuerung insgesamt bleibt auf einem Rekordniveau. Die ganz großen Wahlgeschenke, die man vielleicht hätte erwarten können, weil ja gewählt werden soll in diesem Jahr, die hat es nicht gegeben und Valerie, damit ist auch nicht davon auszugehen, dass sich die Stimmungslage komplett wendet, oder? Das war jetzt kein Gamechanger, wo die Tories so richtig mit punkten konnten.
Nein, auf keinen Fall. Also natürlich war es ein bisschen auch politisch angelegt und sollte vielleicht nochmal was rumreißen. Es sieht jetzt aber schon so aus, als würde das langfristig und auch gerade kurzfristig, was ja viel wichtiger ist, im Moment nicht wirklich einen großen Wirtschaftsschub geben. Und deswegen wird es in den Wahlumfragen jetzt wohl auch keine großen Änderungen gehen. Und die meisten Bürgerinnen und Bürger, die interessiert natürlich, wie ist es in ihrem Alltag, wie ist ihr Leben betroffen? Und da merken die meisten nach wie vor, dass es in ihren Kommunen vor allen Dingen gar nicht gut läuft. Und ich glaube, da hast du ja auch gerade einen Bericht drüber gemacht, wie es in den lokalen Kommunen aussieht.
Ja, das ist wirklich erschreckend. Also seit 2018 haben schon 8 Kommunen offiziell erklären müssen, pleite zu sein. Und über 50% rechnen laut einer Umfrage damit, innerhalb der nächsten 5 Jahre pleite zu gehen. Wobei man sagen muss, juristisch gesehen gibt es diesen Status nicht. Juristisch gesehen gehen die nicht pleite, aber es hat natürlich für die Bürgerinnen und Bürger trotzdem sehr negative Konsequenzen. De facto heißt das, es ist kein Geld mehr da für bestimmte Angebote und Dienstleistungen und dies und das und jenes wird geschlossen. Und 2/3 der Kommunen sagen auch tatsächlich, dass sie ihre Angebote zusammenstreichen müssen. Das fängt dann bei der Straßenbeleuchtung an, die gedimmt wird oder reduziert wird und die Springbrunnen werden stillgelegt. Da kann man noch sagen, gut, das ist eher der kosmetische Teil des Ganzen. Aber es geht auch an die Bereiche, die Städte eigentlich sehr lebenswert machen. Also das, was schön ist in einer Stadt, dass man in Parks gehen kann, dass man ein Schwimmbad besuchen kann, dass es Büchereien gibt, Gemeindezentren, Orte, an denen man sich trifft, Orte, wo man seine Freizeit verbringt. Das wird nicht alles, aber vieles davon geschlossen. Und dann geht es natürlich auch in den Bereich der Kunst und Kultur. Die ist ja immer sehr schnell betroffen, wenn gespart werden muss. Orchester und Kunstgalerien müssen um ihre Existenz fürchten. Es geht aber auch bis hin zur Müllabfuhr. Die fährt jetzt in den Kommunen teilweise seltener, kommt seltener vorbei, um den Müll abzuholen. Bei der Straßenreinigung wird gespart, die Busverbindungen werden ausgedünnt. Das heißt, wenn man sich wirklich überlegt, was bedeutet das für den Alltag der Menschen, die in den Städten leben? Inwiefern macht es das Leben weniger angenehm, vielleicht komplizierter, teurer an anderer Stelle? Dann kommt da einiges zusammen und dann wird auch das Ausmaß des Ganzen deutlich. Und es geht auch in lebensnotwendige Bereiche hinein. Es werden zum Beispiel auch Notunterkünfte für Obdachlose geschlossen. Oder aber Heime für Alte und Pflegebedürftige, auch für Demente. Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich schon große Frustration und Aufruhr von Angehörigen, die sagen, was passiert denn jetzt?
Mhm. Aber also speziell war doch eine Stadt jetzt in der letzten Woche so im Fokus, das war Birmingham. Das ist ja immerhin eine Stadt mit 1,1 Millionen Einwohnern. Die soll ja ein besonders krasser Fall sein, ne?
Ja, Birmingham zählt auch tatsächlich zu den Kommunen, die ihre Pleite schon bekannt geben mussten. Und man muss in dem Fall wahrscheinlich schon sagen, dass die Stadt zum Teil selbst verschuldet in dieser Misere steckt. Da wurden Fehler gemacht in der Vergangenheit. Also die Stadt hat zum Beispiel noch zugesagt, die Commonwealth Games auszutragen, als man sich das eigentlich nicht mehr hätte leisten können. Mhm. Dann gibt es da irgendein Computer-Software-Desaster. Da wurde eine Computer-Software angeschafft, die eigentlich die Verwaltung vereinfachen sollte. Ursprüngliche Kosten mal 20 Millionen Pfund. Jetzt liegt man bei über 100 Millionen, weil irgendwie immer nachgerüstet werden sollte. Also die Rechnung ist auch nicht aufgegangen. Aber Birmingham ist auch deswegen ein so interessanter Fall, weil die Stadt zum Teil tatsächlich unverschuldet in diese Krise gerutscht ist. Und zwar gibt es ein Urteil vom Supreme Court, vom obersten Gericht hier in Großbritannien, zum Thema Equal Pay. Also die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Und es hatte wohl eine Sammelklage gegeben von Frauen, von weiblichen Beschäftigten, die gesagt haben, wir sind benachteiligt, wir wollen genauso gut bezahlt werden wie Männer in vergleichbaren Jobs und haben vor dem Supreme Court Recht bekommen. Und das hat Birmingham dann aber reingerissen, weil plötzlich die Rechnung für die Stadt um hunderte Millionen höher ausgefallen ist. Also auch das etwas, was damit reinspielt.
Und hunderte das, Millionen, das ja, ist, die müssen ja so deutlich weniger Geld verdienen. Ja,
da muss
das
ja der Gehaltsunterschied naja, schockieren.
Es ist natürlich eine sehr, sehr große Kommune. Es ist, glaube ich, die zweitgrößte in Europa. Ja. Und dadurch sind da viele Beschäftigte betroffen gewesen. Und dann über die Zeit gesehen, ja, macht das enorm viel aus.
Wahnsinn.
Und jetzt haben sie kein Geld mehr. Das heißt, sie müssen sich irgendwo wieder herbeschaffen. Und ich glaube, es heißt ja, dass jetzt die Council Tax, also die Gemeindesteuer, die es hier überall in Großbritannien gibt, die soll jetzt erhöht werden, damit wieder Geld reinkommt. Das heißt, das liegt dann an den Bürgern am Ende, oder?
Ja, da sind die auch nicht froh drüber. Aber klar, die Kommunen müssen versuchen, handlungsfähig zu bleiben. Irgendwo muss das Geld herkommen. Und es gibt eben diese Gemeindesteuer und an der Schraube wird jetzt gedreht. Und auch das ist in Birmingham wirklich erstaunlich, denn da soll die Gemeindesteuer jetzt innerhalb von 2 Jahren um satte 21% steigen.
Boah.
Und da leiden natürlich diejenigen drunter, die jetzt eh schon rechnen und kaum über die Runden kommen und die sagen, das können wir gar nicht mehr. Also das ist einfach nicht mehr drin, da jetzt nochmal so viel drauf zu satteln. Aber die Stadt braucht Geld und die Bürger frustriert es letzten Endes noch mehr unterm Strich. Die sagen, wir sind ja hier wie im Würgegriff und die Lösung ist im Augenblick unklar.
Und Council Tax sind ja auch wirklich nicht günstig. Also ich kann das ja vielleicht mal hier erzählen, wenn man nach einer Wohnung sucht, ist immer eine der ersten Fragen, wie hoch ist denn hier die Council Tax?
Mhm.
Das sind monatlich bei vielen über 100 Pfund, teils mehr. Also wenn sich das da deutlich erhöht, dann wird das Familien richtig wehtun. Ja.
Ja.
Und mal ganz abgesehen von diesem Missmanagement, wovon du gesprochen hast, warum ist denn die Finanznot plötzlich so groß? Das ist ja schon sehr auffällig, was da jetzt an Zahlen so rauskommt.
Das stimmt, es ist sehr auffällig, aber es ist gar nicht so plötzlich. Die Entwicklung hat sich angebahnt, wenn man so will. Offenbar erhalten die Kommunen deutlich weniger Geld von der Regierung. Und in diesem Zusammenhang ist immer wieder von der Sparpolitik der Tories die Rede, Austerity. Das ist eine Politik, die die Tories 2010 aufgelegt haben, als sie an die Macht kamen. Seitdem sind die Tories auch an der Regierung. Und diese rigide Sparpolitik hat offensichtlich viele Kommunen auf die lange Sicht gesehen, dann jetzt auch reingerissen. Also der Stadtrat von Nottingham hat zum Beispiel Zahlen genannt und gesagt, seiner Stadt fehlen 100 Millionen Pfund pro Jahr. Und das eben seit 10 Jahren. Und das heißt, diese Sparpolitik geht an die Substanz oder hat längst die Substanz angegriffen in diesen Städten. Das heißt, man weiß nicht mehr so richtig, wo man da jetzt noch kürzen und sparen soll. Gleichzeitig hatten wir in den letzten Jahren eine sehr hohe Inflation. Und die Sozialausgaben sind auch gestiegen, nicht nur wegen der Überalterung der Bevölkerung, sondern auch, weil es immer mehr Obdachlose gibt. Und es müssen auch Flüchtlinge untergebracht werden. Also die Kommunen haben mit steigenden Kosten zu kämpfen.
Da du gerade von Obdachlosen sprichst, das fand ich jetzt auch so auffällig, wieder hierher zu kommen, wo man in den Straßen auch rund ums Studio hier so viele Zelte auf der Straße sieht. Das ist, also ich war ja schon mal hier, da fand ich, war das noch längst nicht so auffällig, wie viele Obdachlose ja in Zelten hier auf den Straßen vor den Supermärkten überall lagern. Das ist mir total aufgefallen. Also so Thema Homelessness, sehr, sehr gravierend, glaube ich. Ne?
Das hat auch sehr zugenommen, tatsächlich. Also die Zahlen steigen. Und es ist nicht klar, wie dieses Problem gelöst werden kann, auch eben was das finanzielle Problem angeht. Die Interessenvertretung der Kommunen glaubt, dass den Kommunen allein in den nächsten 2 Jahren 4 Milliarden Pfund fehlen werden. Und da heißt es eben, das ist jetzt nicht mehr mit einem einmaligen Finanzausgleich zu regeln. Wir brauchen ein neues Finanzierungssystem für die Städte und Gemeinden. Aber gut, das klingt dann auch eher nach einem großen Projekt, das wahrscheinlich mehr Zeit braucht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bleiben wir mal bei den Kommunen. Es wird ja in den Kommunen fleißig gesammelt, auch am Ende meiner Straße. Da stehen Container, die kennen wir auch aus Deutschland. Da kann man sein Plastik und seine Konserven und sein Altpapier und so weiter abgeben. Das, was hier anders ist als in Deutschland, ist die Tatsache, dass es einen weiteren Container gibt. Der hat mich das erste Mal, als ich ihn sah, wirklich sehr erstaunt. Und da werden Messer gesammelt. Also da gibt man nicht nur Joghurtbecher und Altglas ab, sondern kann seine Messer auch abgeben. Es gibt tatsächlich einen Container mit dem Aufdruck Collecting Knives, Saving Lives, also Messer einsammeln und dadurch Leben retten. Und er wird dazu aufgefordert, seine Waffen da zu entsorgen. Und tatsächlich ist hier in Großbritannien das sogenannte Knife Crime ein Problem, also Kriminalität mit Messern. Und da arbeitest du gerade drüber, Valerie,
ja,
und recherchierst in dem Bereich. Wie groß ist denn das Problem mit Messerattacken in England?
Das ist wirklich super spannend, weil das Problem hier sehr groß ist, sehr präsent und oft darüber diskutiert wird. Ich glaube, wir merken das hier alle, wenn wir täglich die Zeitung lesen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht wieder von irgendeiner Messerattacke irgendwo hört. Das Spannende und weswegen wir jetzt da nochmal drauf gucken, ist, dass es im Moment steigt. Also im letzten Jahr sind in ganz Großbritannien die Messerattacken um 5% gestiegen, in London um 20%. Also deutlich höher als der Durchschnitt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es ist zwar sehr schwierig, den internationalen Vergleich zu machen, aber da steht Großbritannien gar nicht so schlecht da. Wenn du mit den Leuten hier aber sprichst, in den verschiedenen Stadtteilen, wo die Kriminalität sehr hoch ist, sagen die dir alle, so schlimm haben sie es noch nie erlebt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Messerkriminalität so steigt. Also nicht nur grundsätzlich Gewaltattacken, sondern gerade Messer. Also das, was du sagst, dass es jetzt sogar Container gibt, wo man seine Messer abgeben kann. Immer mehr junge Leute tragen Messer bei sich. Man kann über Snapchat für 40 Pfund ein Zombie-Messer, so heißen die, wie man sie aus Zombie-Filmen geht, also wirklich mit 40 Zentimeter Klinge abgezackt und so weiter, einfach kaufen. Selbst 12-, 13-Jährige laufen damit rum. Und deswegen haben wir gedacht, wäre das mal wirklich gut, sich das Thema genauer anzugucken, weil es hier einfach eben sehr, sehr präsent ist und man in verschiedenen Stadtteilen in London mit zig Leuten sprechen kann und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich wirklich krass.
Und mit wem sprichst du? Wen hast du vor der Kamera?
Wir haben gestern unseren ersten Dreh dazu gemacht in Brixton im Süden Londons mit einer Pastorin, Lorraine Jones heißt sie, die ist recht bekannt und also bekannt wie ein bunter Hund in ihrer Gemeinde selbst. Als wir mit ihr über die Straße gelaufen sind, haben alle möglichen Nachbarn Hallo gesagt, ihr zugerufen. Die hat vor 10 Jahren ihren Sohn verloren, der war 20. Und saß im Auto, hat einen jungen Teenager, 15 Jahre alt, wegrennen sehen. Jemand rannte mit Messer hinter ihm her. Er ist aus dem Auto gesprungen, um einzugreifen und wurde dann selbst mit einem Messer direkt ins Herz erstochen. Und die Lorraine, das ist jetzt eben 10 Jahre her, wollte was tun. Ihr Sohn hatte sich selbst, obwohl er noch so jung war, dafür eingesetzt, dass junge Männer und Frauen und Kinder auch in der Gemeinde was zu tun bekommen, was sie von der Straße wegholt, und hat einen kleinen Boxing-Club gegründet sozusagen. Das waren dann nur so 30 Leute. Er hat Leute von der Straße angesprochen, sich mit denen getroffen. Und sie hat das dann weitergeführt und größer gemacht. Sie hat einen ordentlichen Ort gefunden, wo jetzt ein Fitnessstudio sozusagen drin ist. Da treffen sich alle Altersgruppen 3-mal die Woche für Trainingseinheiten mit professionellen Coaches. Boxen können, wenn sie wollen, sich da richtig weiterentwickeln und auch zu Kämpfen fahren und so weiter. Das heißt, sie setzt sich im Grunde dafür ein, dass die jungen Leute dort einen Ort haben, wo sie sicher sind und wo sie sich weiterentwickeln. Denn das ist vor allen Dingen das, was fehlt. Die Kinder fühlen sich nicht sicher genug, auf die Straße zu gehen, weil sie wissen, hier könnte mich jemand attackieren. Dann bleiben sie zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen. Also diese Orte fehlen. Und das, was du auch schon gesagt hast, das liegt eben auch daran, dass es so viel Einsparung gab. Sind wir wieder bei Austerity. Alle, die mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, sagen, dass es einfach viel zu wenige solche Angebote gibt. Also es gibt keine ausreichende Anzahl an Sozialarbeitern. Es gibt keine Angebote, die sich gezielt an junge Leute richten, die Leute eben auch abholen und von der Straße wegholen. Und da ist sie eben eine, die sich besonders dafür einsetzt. Und einen zweiten Protagonisten, mit dem wir noch drehen wollen, ist ein sehr, sehr spannender Fall, finde ich. Ein mittlerweile über 30-Jähriger, glaube ich, in Nordlondon ist der unterwegs und war früher selbst auch involviert in Waffenkriminalität, beziehungsweise wurde 2-mal auch in einer Messerattacke verwundet. Und der setzt sich dafür ein, dass Leute, die zwar ein Messer haben, es aber loswerden wollen und vielleicht nicht um die Ecke von einem Knife Bin, also einem Container wohnen, dass die ihre Waffen an ihn abgeben können. Das heißt, er hat so eine Art Charity gegründet, ist vor allen Dingen auf Social Media unterwegs und sagt, Leute, Messer sind schlecht, gebt sie mir.
Und ganz dann, kurze Frage, warum denn immer abgeben eigentlich? Also man könnte doch das Messer auch einfach zu Hause lassen. Warum braucht es diese Sammelaktion?
Naja, du hast natürlich, also erstmal tragen die Leute die ja mit sich rum. Also wenn du ein Messer kaufst, gerade als junger Mensch hier in einem Stadtteil, wo du dich nicht sicher fühlst, machst du das meistens aus Angst, weil du weißt, die anderen haben Messer, ich brauche auch eins. Das heißt, die Leute tragen es mit sich. Und es ist natürlich auch illegal, diese Messer zu besitzen.
Und es ist ja auch kein Kartoffelschälmesser.
Es ist kein Kartoffelschälmesser.
Du brauchst das im Haushalt eigentlich nicht. Dann ist es vielleicht doch besser, du gibst es direkt
ab. Ein Zombie-Knife nicht zum Brotschneiden verwendet
wird. Genau, lieber nicht. Also es geht ja von Macheten über Schwerter, also was die Polizei da auch teils konfisziert oder was man auf Social-Media-Videos sieht, was die Leute hier mit sich rumtragen, das ist schon krass. Und das behält man dann eben nicht in seiner Schublade, sondern gerade auch der, mit dem wir drehen wollen, Farron, der sagt, trag's nicht bei dir, es sorgt nur für Schmerz, gebt's mir, ich geb's bei der Polizei ab.
Aber der Weg scheint ja wirklich weit zu sein. Ich habe auch einen Projektleiter gehört, der sich um diese jungen Leute bemüht und sie versucht zu animieren, eben ohne Messer auf die Straße zu gehen. Und die sagen dann aber nein. Also ohne Messer das Haus zu verlassen, wäre ja wie ohne Smartphone aus dem Haus zu gehen. Das ist für die so selbstverständlich, bewaffnet zu sein, wenn sie rausgehen. Und da erstmal gegen anzuarbeiten, wenn du weißt, es machen nicht alle mit. Ja, also der eine soll sich nicht mehr bewaffnen, der weiß aber sehr wohl, dass die anderen
ganz
noch
genau
bewaffnet sind. Du musst ja eigentlich die gesamte Community dann davon überzeugen, mitzumachen.
Ja, und das ist eben das große Problem. Wir haben mit einem ehemaligen Polizeileiter auch gesprochen, der sich jetzt in einer Charity für junge Menschen einsetzt, der eben auch groß die Polizeiarbeit kritisiert, weil die eben dann nur Leute verhaften, die ein Messer mit sich rumtragen, und er sagt, es ist viel zu spät. Also nur ein Messer zu konfiszieren, bringt im Großen und Ganzen nichts. Den jungen Leuten muss die Angst genommen werden, dass sie kein Messer brauchen, um sich zu schützen. Aber wie erklärst du das jemandem, der kein Vertrauen in sein Umfeld hat, der alle paar Tage hört, hier wurde wieder jemand angegriffen? Also ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, wenn objektiv diese Sicherheit nicht da ist, zum Teil zumindest, ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Und deswegen ist das eben auch einer der Gründe, warum es ansteigt und warum es immer mehr junge Leute betrifft.
Wir haben selten so viel Crime in unserem Podcast, aber es gibt noch ein Thema aus dieser Kategorie, das in dieser Woche wieder auftaucht. Und zwar ist das der Fall Sarah Everard. Wem das nicht sagt, Sarah Everard war eine junge Britin, die vor 3 Jahren in London abends auf dem Heimweg entführt, vergewaltigt und ermordet wurde. Und was das ganze Land zutiefst erschüttert hat, war die Tatsache, dass es sich bei dem Täter um einen Polizisten gehandelt hat. Jetzt hat die BBC eine neue Dokumentation zu dem Fall herausgebracht, in der erstmals auch die damalige Chefermittlerin ausführlich zu Wort kommt. Und du, Constanze, hast diese Doku gesehen. Welche neuen Erkenntnisse liefert sie?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt eine neue Erkenntnis, sondern sie haben das einfach wahnsinnig gut nochmal zusammengezogen, wie dieser Fall und die Ermittlungen gelaufen sind und am Ende auch nochmal so den Blick darauf geöffnet, wie die Polizeiarbeit in dem Fall gelaufen ist. Diese Chefermittlerin Catherine Goodwin, die ist auch sehr eindrücklich in der Doku, ist eine ganz, finde ich, ganz beeindruckende Frau, die so ganz ruhig über einen ja wahnsinnig emotionalen Fall spricht, wie du es gerade schon geschildert hast, und die eben genau zum Beispiel den Moment schildert, wo dann ein Kollege reinkommt und sagt so, wir müssen die Tür zumachen, und ihr dann sagt, das ist ein Polizist. So. Und der Film ist eben auch in wohl Absprachen mit der Familie entstanden. Dadurch irgendwie gibt es sehr intensive Einblicke letztendlich. Und er macht auch wütend. Ich habe ihn mir angeschaut und am Ende fragt man sich wirklich, wie kann das sein?
Der Fall hat ja damals auch in Deutschland wirklich für Entsetzen und Aufsehen gesorgt. Und man spricht jetzt auch noch Jahre später darüber. Das spricht schon für die Größe des Falls, oder?
Ja, genau. Ich glaube, da haben sich auch einfach viele Frauen, junge Frauen, alte Frauen durch die Bank weg total angesprochen gefühlt, weil ich glaube, viele auch ähnliche Erfahrungen, nicht so schlimmer Natur, aber auf dem Heimweg natürlich gemacht haben schon, dass jede und hat schon mal eine Textnachricht geschrieben und gesagt, sag mir, wenn du gut zu Hause angekommen bist, oder ich habe auch schon Fake-Telefonate geführt, wo ich so getan habe, als würde ich telefonieren auf dem Heimweg in der dunklen Straße. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel ausgelöst, gerade bei vielen Frauen, die die diesen Fall so wahnsinnig schockierend fanden. Und so ist er dann am Ende auch in Deutschland rezipiert worden. Also auch in Deutschland hatten wir ja sehr viel Berichterstattung darüber und gerade auch in den sozialen Medien ganz viele Leute, die ihre Erfahrungen geteilt haben, wie sie sich vorbereiten auf den Heimweg und ihren Schlüssel in der Hand halten, um ihn zur Not als Waffe zu verwenden oder sonst wie.
Und ich glaube, es war eben die eine Sache, dass es um diesen berühmten Nachhauseweg ging und die andere Sache dann eben, dass es sich um jemanden gehandelt hat, einen Polizisten, dem man eigentlich, ich sag mal, blind vertrauen sollte.
Ja.
Und das Spannende damals war ja auch, dass als sich dann in den Tagen danach Leute dort zu einer Andacht versammelt haben, die Polizei eben, obwohl die jetzt natürlich, das ist irgendwie ein Einzelfall, aber die Polizei da recht hart gegen vorgegangen ist, obwohl es eine Andacht war. Und das hat dann nochmal zu einer zweiten Protestwelle gesorgt, eben nicht nur dagegen, dass es Kriminaltäter gibt, sondern dass es eben die Polizei selbst ist, die sich da völlig falsch verhält.
Ja, ja. Und das kommt sehr, sehr eindrücklich in der Doku auch raus. Also die haben auch so drohnenartige Bilder von dieser Wake, dieser Mahnwache, die sie da gemacht haben, wo immer mehr und mehr Leute reinströmen. Du siehst total, wie dieser Kreis an Blumen immer weiter anwächst, den die Leute da ablegen und wie sich das irgendwann in Wut auch äußert, wie das sein kann, dass das ein Polizist letztendlich war und dann eben wieder eingegriffen wird, offiziell aufgrund von Covid-Beschränkungen damals. Klar.
Da hatten wir hier überall auf den Zeitungen dieses eine große Foto, wo die Polizei eine Frau wirklich zu Boden geworfen hat und sie dann so hochschaute in die Kameras und nach dem Motto, was passiert denn hier gerade?
Fatale Bildwirkung,
Jetzt hat es ja vor kurzem einen Bericht gegeben, die sogenannte Angiolini Inquiry. Da ging es auch nochmal um den Fall Sever Everard. Was hat denn der Bericht jetzt wiederum ans Licht gebracht?
Genau, das hat auch nochmal für Berichterstattung gesorgt. Das ist so ein Untersuchungsbericht, das ist jetzt auch erst der erste Teil, der sich in mehreren Teilen mit diesem Fall und den auch systemischeren Problemen bei der Polizei nochmal beschäftigt. Also sich sehr genau angeguckt hat, was war das eigentlich für ein Polizist, was wusste man über den eigentlich auch schon vorher und warum wurde der eigentlich nicht gestoppt. Das ist schon ziemlich fatal, was daraus gekommen ist. Sie spricht immer wieder von Red Flags, Lady Angiolini, die ignoriert wurden. Also man wusste, der hat sich sehr problematisch verhalten. Es gab diverse Anschuldigungen. Das hat aber seiner Polizeikarriere offenbar überhaupt keinen Abbruch getan. Und deswegen werden jetzt hier auch immer wieder Fragen laut zum Thema Vetting, also der Frage, wie werden eigentlich Polizisten vor der Einstellung überprüft und auch während ihrer Karriere immer wieder vielleicht überprüft, weil da offenbar nicht genau genug hingeguckt wurde und auch Informationen nicht gut genug ausgetauscht wurden, weil eben ja bei ihm speziell schon einiges bekannt war an Fehlverhalten, auch gerade mit Blick auf so Sexual Offenses. Aber eben auch, das kommt in dem Report raus, eben auch andere Polizisten gerade mit Blick auf sexuelle Vergehen sich sehr fehlverhalten haben.
Es ist jetzt ja auch immer wieder die Rede davon, dass mit Exhibitionismus anders umgegangen werden müsste. Warum ist das in diesem Zusammenhang so bedeutend?
Ja, genau. Also dieser Polizist hat wohl sich an mehreren Punkten in seinem Leben, zuletzt ganz kurz vor diesem Mord an Sarah Everard, entblößt öffentlich. Es gab Fälle, wo er in einem Restaurant wohl, um eine weibliche Mitarbeiterin zu schockieren, sich entblößt hat, ganz, ganz kurz vor diesem Mord. Es sind aber dann auch ältere Fälle bekannt geworden, dass er sich immer wieder eben schon entblößt hat, öffentlich masturbiert haben soll etc. Für einiges davon ist er jetzt auch noch verurteilt worden. Es gibt jetzt viele Menschen, die sagen, wir müssen auch aufpassen, dass wir solche Fälle, die vielleicht erstmal so ein bisschen kleiner gesehen werden, weil es eine Art No-Contact-Offense ist, also man fasst jemanden ja nicht an, dass wir die trotzdem ernst nehmen. Das ist nicht einfach nur das englische Wort flashing, das klingt fast so ein bisschen verniedlichend, so huibu, da zeigt jemand was er nicht zeigen sollte, dass das nicht so wahrgenommen wird, sondern dass dieser Fall eigentlich zeigt, das kann zu viel schwereren Vergehen noch führen. Und auch darum geht es in diesem Report sehr eindrücklich.
Also harter Stoff hier heute in unserem Podcast, aber auch das ist London und auch das sind Themen, die hier eine Rolle spielen. Wenn Sie, wenn ihr uns e-mailen wollt, dann ist das möglich und zwar unter podcast.london@ndr.de. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen und Kommentare und verabschieden uns fürs Erste, für heute und sagen Tschüss und Goodbye.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.